Liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, mein Name ist Monika Bargit und ich freue mich, dass Sie heute wieder in unserer Katechismusreihe mit dabei sind. Wir sprechen immer noch über Quellen unseres Glaubens, eine ganz wesentliche Quelle für unseren Glauben an Gott, und das, was wir von Gott wissen, ist die Heilige Schrift, die Bibel. In anderen Sendungen haben wir schon darüber gesprochen, dass die Bibel von Gott selbst inspiriert wurde, aber im Menschenwort, von Menschen mit eigenen Charakteren, mit eigenen Eigenschaften und einem eigenen Willen verfasst worden ist. Heute geht es nun um die Gesamtheit der Bibel und wie diese Gesamtheit ausgewählt und zusammengefasst wurde. Offiziell heißt die Gesamtheit jener Bücher, die in der Bibel als heilige Schriften verehrt werden, Schriftkanon. Dazu steht in Nummer 120 des Katechismus: Die apostolische Überlieferung ließ die Kirche entscheiden, welche Schriften in das Verzeichnis der heiligen Bücher aufgenommen werden sollten. Es gibt in der Bibel ein Altes Testament und dann eben auch ein Neues Testament, das die Lebensgeschichte Jesu und seiner Apostel beschreibt. Wie genau diese Bücher zusammengestellt wurden und nach welchen Kriterien man die Auswahl für das Alte und das Neue Testament getroffen hat, das hören wir heute von Kaplan Robert Paulus aus Rom. Er ist Priester, der im Jahr 2010 die Weihe empfangen hat und zuvor in München, in Fribourg und in Rom Theologie und Philosophie studiert hat. Grüß Gott und willkommen zu dieser Sendung, Kaplan Paulus.
Grüß Gott, Frau Bargett.
Vielen Dank, dass Sie uns heute erklären, wie die Heilige Schrift entstanden ist.
Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, grüß Gott. Im 19. Jahrhundert sagte der dänische Philosoph Søren Kierkegaard über die Bibel, sie sei der Liebesbrief Gottes an uns. Nun ist dieser Liebesbrief Gottes sehr vielgestaltig. Wie ein echter Liebesbrief ist auch die Bibel beileibe nicht eintönig, sondern kennt viele Schattierungen und im Ausdruck ja sogar verschiedene literarische Genera. Nun ist Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wohl bekannt, dass die Bibel aus verschiedenen Büchern besteht. Daher übrigens auch der Name Bibel, denn griechisch Biblia heißt Bücher, die im Alten und Neuen Testament zusammengestellt sind. Um noch einmal das Bild des Liebesbriefes zu bemühen, könnten wir uns nun fragen, ob es sich dann um viele kleine Liebesbriefe oder zumindest um zwei große Liebesbriefe handelt und wenn ja, ob ein großer Unterschied zwischen diesen Briefen besteht. Ich möchte am Ende dieser Sendung auf diese Frage zurückkommen. Stellen wir sie fürs Erste etwas zurück. Beginnen wir ganz konkret mit einem Blick in eine katholische Bibel in deutscher Übersetzung. Dort finden sich 46 Bücher des Alten Testaments und 27 Bücher im Neuen Testament. 46 Bücher des Alten Testaments sind unterteilbar in Geschichtsbücher, Weisheitsbücher und Propheten. Die 27 Bücher des Neuen Testaments bestehen aus den Evangelien, der Apostelgeschichte, den Paulusbriefen, den sogenannten katholischen Briefen und der geheimen Offenbarung des Johannes. Auch wenn dies ein wenig langweilig wirken mag, möchte ich Ihnen nun doch an dieser Stelle die Namen der Bücher mal nennen, denn ich könnte mir vorstellen, dass so mancher bei dem einen oder anderen Namen ins Nachgrübeln kommen könnte, ob er bzw. sie von diesem biblischen Buch schon mal was gehört hat. Also beginnen wir mit den Geschichtsbüchern des Alten Testaments. Hierzu gehören die fünf Bücher Mose: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Außerdem die Bücher Josua, Richter, Ruth, das erste und zweite Buch Samuel, 1 und 2 Könige, 1 und 2 Chronik, Esra, Nehemia, Tobit, Judith, Esther und 1 und 2 Makkabäer. Zu den Weisheitsbüchern rechnet man Hiob, die Psalmen, das Buch der Sprichwörter, Kohelet, das Hohelied, das Buch der Weisheit und Jesus Sirach. Bei den Prophetenbüchern im Alten Testament begegnen uns klingende Namen wie Jesaja, Jeremia, aber auch das Buch der Klagelieder, Baruch, Ezechiel, Daniel, sowie die 12 kleineren Propheten, kleiner wegen des Umfangs der Schriften jeweils, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia und Maleachi. Mit einem Blick ins Neue Testament begegnen wir wieder vertrauteren Namen. Das Neue Testament beginnt mit dem Evangelium nach Matthäus. Es folgt das Evangelium von Markus, dann die frohe Botschaft, denn das genau heißt Evangelium, nach Lukas, schließlich das Evangelium nach Johannes. Es schließt sich die Apostelgeschichte an, der die Paulusbriefe folgen. Der Römerbrief, der 1. Korintherbrief, der 2. Korintherbrief, der Galaterbrief, Epheser, der Brief an die Philipper, der Kolosserbrief, der 1. und 2. Thessalonicherbrief, der 1. und 2. Brief an Timotheus, der Brief an Titus, der Philemonbrief und der Hebräerbrief. Zu den sogenannten katholischen Briefen zählen dann der Jakobusbrief, der 1. und 2. Petrusbrief, der 1., 2. und 3. Johannesbrief und der Judasbrief. Das Neue Testament wird dann durch die Offenbarung des Johannes abgeschlossen. Bei dieser Vielzahl an verschiedenen biblischen Schriften könnten wir uns nun stundenlang damit beschäftigen, wann und wo und wie die einzelnen Bücher entstanden sind und von wem sie jeweils verfasst wurden. Im Rahmen des Theologiestudiums, aber auch in Bibelkreisen, gehört dies auch dazu, über die Hintergründe und Entstehungsgeschichten Bescheid zu wissen. Weil dies ohne Zweifel auch von großer Hilfe sein kann, wenn man eine bestimmte Textstelle auslegen und interpretieren, also ihren Sinn erhellen soll. Hier nun würde dies freilich den Rahmen dieser kurzen Sendung gewaltig sprengen. Für eine erste Orientierung empfehle ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, deshalb die Einführungen zu den einzelnen biblischen Büchern, die Sie in den meisten Bibelausgaben finden können, so sicher in der im katholischen Raum wohl verbreitetsten Einheitsübersetzung oder in der sogenannten Jerusalemer Bibel. Wenn wir nun nicht im Einzelnen zur Entstehung der Schriften etwas sagen, worum geht es dann in diesem Beitrag? Nun, die Leitfrage lautet ja, wie wurde die Bibel zusammengestellt? Nun ist auch dieser Prozess der sogenannten Kanonwerdung, Frau Paget sprach es am Anfang an, ein ziemlich komplexer und vielschichtiger. Als Kanon bezeichnet man die verbindliche Zusammenstellung der Heiligen Schriften. Das Wort selbst leitet sich von griechisch Kanon, Messschnur bzw. Richtlinie ab, weil die Schriften den Maßstab für den Glauben darstellen. Beim Alten Testament waren es nicht erst die Christen, die einen ersten Kanon zusammenfügten. Jesus selbst übernahm die Heiligen Schriften, wie er sie als Angehöriger des jüdischen Volkes kannte. Im Judentum hatte sich zum Zentrum der Tora, das sind die 5 Bücher Mose, die auch Pentateuch genannt werden, bald eine Liste an festen Schriften gruppiert, aber auch im Judentum kam es erst um 100 nach Christus, also nach unserer Zeitrechnung 100 nach Christus, auf einem Art Konzil, auf der sogenannten Synode von Jamnia, zu einer Festlegung des Kanons, wobei als Kriterium die Sprache herangezogen wurde. Das Alte Testament ist ja weitgehend auf Hebräisch verfasst. Die gerade genannte jüdische Synode schloss so alle griechisch verfassten Bücher aus. Für uns als Christen von Bedeutung ist eine Synode von Hippo, in Nordafrika, wo auch der heilige Augustinus wirkte, im Jahr 393 nach Christus, die einen Schriftkanon nennt, der dann fast 1200 Jahre später, 1546, auf dem Konzil von Trient bestätigt wurde und der heutige unsere auch ist. Weil nun dieser Kanon von einer lateinischen Übersetzung, der sogenannten Vulgata, ausgeht, die auch die griechischen Schriften des Alten Testaments übersetzt hat und enthält, kommt es zu einem Unterschied zur Lutherbibel, weil Martin Luther in seiner Neuübersetzung der Heiligen Schrift wieder vom hebräischen Urtext ausging und die griechischen Anteile des Alten Testaments als später hinzugefügt betrachtete und ihnen daher weniger Wert zumaß. Was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von dieser Geschichte des Kanons mitnehmen sollen, ist Folgendes. Die Liste, was für uns Christen zu den biblischen Schriften zählt, war nicht von vornherein stabil, sondern fluktuierte. Freilich gab es schon immer stabile Anteile, zum Beispiel eben das alttestamentliche Pentateuch und die 4 Evangelien des Neuen Testaments. Es waren schließlich Synoden, das heißt Treffen von Bischöfen, auf denen die Frage entschieden wurde, was dazugehört und was nicht. Wenn wir uns heute mit einigem zeitlichem Abstand und entsprechend einem schon seit Jahrhunderten feststehenden Kanon fragen, welche Kriterien wohl eine Rolle spielten bei der Entscheidung, welche Schriften in die Bibel aufgenommen werden, so kommen wir wieder zu der theologischen Frage, eine theologische Frage, um die es nun im nächsten Schritt gehen soll. Der Katechismus der katholischen Kirche äußert sich hierzu eigentlich relativ spärlich. Am Beginn der Nummer 120 hieß es, die apostolische Überlieferung ließ die Kirche unterscheiden. Nun ist, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wohl schon wissen, die apostolische Überlieferung, wir könnten auch Tradition sagen, kein einmal für immer gegebenes Raster, keine tote Struktur, woher auch immer gegebene Bedienungsanleitung, sondern vielmehr kennt die apostolische Überlieferung unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt, wobei nicht die Überlieferung selbst wächst, sondern das Verständnis der Überlieferung. In dieser Aussage wiederholt das Zweite Vatikanische Konzil das, was schon das Erste Vatikanum gesagt hatte. Im 8. Kapitel von Dei Verbum, der Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanums, lesen wir: Die Aussagen der heiligen Väter bezeugen die lebensspendende Gegenwart dieser Überlieferung, deren Reichtümer sich in Tun und Leben der glaubenden und betenden Kirche ergießen. Durch dieselbe Überlieferung wird der Kirche der vollständige Kanon der heiligen Bücher bekannt. In ihr werden die heiligen Schriften selber tiefer verstanden und unaufhörlich wirksam gemacht. So ist Gott, der einst gesprochen hat, ohne Unterlass im Gespräch mit der Braut seines geliebten Sohnes, also das heißt der Kirche, und der Heilige Geist, durch den die lebendige Stimme des Evangeliums in der Kirche und durch sie in der Welt widerhallt, führt die Gläubigen in alle Wahrheit ein und lässt das Wort Christi in Überfülle in ihnen wohnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wollte Ihnen dieses sehr ausdrucksstarke Wort in seiner Ganzheit zu Gehör bringen, deshalb das lange Zitat. Was sagt uns dieser Abschnitt? Vor allen Dingen, wie mir scheint, dass der Heilige Geist, dass Gott selbst, nicht nur in den Heiligen Schriften wirkt, diese inspiriert, wie wir gestern gesehen haben, sondern dass derselbe Geist die Tradition begleitet und leitet und daher eben im Laufe der ersten Jahrhunderte mit der ersten Festlegung Ende des 4. Jahrhunderts zum Kriterium für die Auswahl werden konnte, welche Schriften in die Bibel kommen und welche nicht. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, 15. Kapitel, alles nämlich, was geschrieben steht, ist zu unserer Unterweisung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften Hoffnung haben. Paulus bezieht sich hier natürlich auch auf die Schriften, die wir als Altes Testament kennen und die wir mit dem jüdischen Volk gemeinsam haben. Aus allen inspirierten Schriften wird der Heilsplan Gottes ersichtlich. Sie sind Wort Gottes und haben so einen dauerhaften Wert. Denn der Grundinhalt des Alten Bundes, die Offenbarung Gottes, ist von Gott nie widerrufen, sondern vielmehr von ihm im neuen Bund vollendet worden. Nach einer kurzen Pause beschäftigen wir uns genauer mit diesem Heilsplan Gottes, dem Leitmotiv der Zusammenstellung der Schriften, sozusagen der rote Faden. Hörerinnen und Hörer, vorhin waren wir auf den Begriff und das Thema Heilsplan gekommen. Was genau ist damit gemeint? Und welchen Anteil hat dabei das Alte Testament? Gehen wir vom letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums aus. Dort ist das Wort Jesu Christi überliefert. Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Hier und an vielen anderen Stellen bezieht Jesus Christus selbst die Schriften des Alten Testaments in ihrer Dreigliedrigkeit, Gesetz, Propheten, Psalmen, also Weisheitsbücher, auf sich. Das heißt auf seine Person und auf seine Botschaft, in der die Verheißung Gottes erfüllt ist. Diese Verheißung ist eine Verheißung, die wesentlich mit dem Heil des Menschen zu tun hat. An einer anderen Stelle im 5. Kapitel des Evangeliums nach Johannes wird diese Hinordnung der Verheißung und Erfüllung auf das Heil ganz offensichtlich. Dort sagt Jesus, Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Die Menschen sind auf der Suche nach dem Heil, das näher hin als ewiges Leben, als Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu fassen ist. In den Schriften sucht man danach, man erforscht sie, weil man in ihnen Zeugnisse aus der Vergangenheit von Gottes Handeln erkennt. Jesus Christus aktualisiert gleichsam diese Suche und offenbart sich als Erfüllung des Heilsplans Gottes. Genau deshalb können Jesus Christus und ihm folgend auch die Apostel und die apostolische Überlieferung der Kirche die Schriften, also das Alte Testament, zum vorausgreifenden Zeugnis für Jesus Christus erklären. Weil sozusagen der Heilsplan Gottes in Jesus Christus gipfelt, kann dann der erste Petrusbrief eine christliche Gemeinde ansprechen und sagen, nach diesem Heil haben die Propheten gesucht und geforscht und sie haben über die Gnade geweissagt, die für euch bestimmt ist. Ein eindrückliches Beispiel für die Kontinuität, die in Gott selbst gründet, will ich Ihnen freilich nicht vorenthalten. Es findet sich im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Dort wird berichtet, wie man Jesus auf die Probe stellen möchte. Es geht um ein, ja, man könnte sagen, Spezialproblem, das von den Sadduzäern, einer damaligen Gruppe im jüdischen Volk, als Fall vorgebracht wird. Es geht um eine Frau, deren Mann stirbt, ohne dass Kinder aus der Ehe hervorgegangen sind. Die Frau heiratet dann nach dem Gesetz des Mose den Bruder ihres verstorbenen Mannes, der dann wieder kinderlos stirbt. Sie heiratet wieder und wieder. Die Männer, insgesamt 7 Brüder, sterben nacheinander. Die Frau bleibt kinderlos. Die Frage lautet dann, wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Im Grunde geht es bei diesem Fall darum, mit Hilfe des Gesetzes des Mose, der diese Eheregelung gegeben hat, die Hoffnung auf Auferstehung ad absurdum zu führen. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Thematik ja von einer Gruppe vorgebracht wird, die explizit die Auferstehung von den Toten leugnet. Hier nun aber die Antwort Jesu, wie sie ab Markus 12,24 überliefert wird. Jesus sagte zu ihnen, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Die Antwort Jesu bezieht sich auf die Stammväter und damit auf zentrale Inhalte des Alten Testaments. Es ist Jesus Christus selbst, der in seiner Verkündigung und in seinem Leben das Alte Testament auslegt. Wer nun die Aussage Jesu im Ohr hat, die da lautet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dem eröffnet sich die Göttlichkeit Jesu. Der Gott der Lebenden ist den Menschen nahe. Er war ihnen zu allen Zeiten nahe und hat seine Liebe auch manifestiert. Zunächst im geschriebenen Wort, in den Schriften des Alten Testaments, an erster Stelle sei die Tora genannt, dann die Propheten, dann die übrigen Schriften, schließlich in unüberbietbarer Weise im fleischgewordenen Wort. Im Alten Testament geht es um den Bund, den Gott mit Abraham und durch Mose mit dem Volk Israel geschlossen hat. Israel erkennt im Laufe der Geschichte mit Gott, wie dieser gerecht und barmherzig an seinem Volk handelt. Es ist ein immer tiefer werdendes Erkennen und Anerkennen der Offenbarung Gottes. Im Hinblick auf diese Offenbarung und deren Höhepunkt in seiner Selbstmitteilung kann der Katechismus der Kirche sagen, der Heilsplan des Alten Testaments war vor allem darauf ausgerichtet, die Ankunft Christi des Erlösers, des Alls und das Kommen des messianischen Reiches vorzubereiten, prophetisch anzukündigen und in verschiedenen Vorausbildern anzuzeigen. Interessant für uns ist auch der nächste Satz im Katechismus, obgleich die Bücher des Alten Testaments auch Unvollkommenes und Zeitbedingtes enthalten, zeugen sie dennoch von der Erziehungskunst der heilschaffenden Liebe Gottes. Zu dem Zeitbedingten, das gerade angesprochen wurde, dürften zum Beispiel die jüdischen Reinheitsvorschriften gehören, die für die Christen keine Rolle in der Beachtung des Gesetzes mehr spielen, weil Jesus Christus hier eine ursprünglichere Deutung dieser Vorschriften vorgelegt hat, wie wir es unter anderem im 7. Kapitel des Markus-Evangeliums nachlesen können. Die Rede von der göttlichen Erziehungskunst oder auch göttlichen Heilspädagogik ist eine altbekannte Sache, die schon in der Zeit der Patristik, also bei den Kirchenvätern, als Wert des Alten Testaments angesehen wurde. Weil das Alte Testament ein wenig salopp gesagt von Gott und der Welt spricht oder in der Sprache des Konzils und dann des Katechismus erhabene Lehren über Gott und heilbringende Weisheit über das Leben des Menschen bietet. Und freilich, es geht nicht nur um Gott einerseits und die Welt andererseits, sondern insbesondere um deren Verbindung und Relation. Dies ist im Begriff wunderbare Gebetsschätze enthalten. Denn im Gebet geht es ja um das Hinhören und Antworten auf das Gespräch, den Kontakt zwischen Gott und Mensch. Unter dieser Rücksicht ist das Alte Testament Vorbereitung des Evangeliums. Will man dies auf das Verhältnis von Johannes dem Täufer und Jesus Christus übertragen, so kommt dem Alten Testament die Aufgabe des Täufers zu, der hinweist auf das Lamm Gottes, auf den Herrn. In dieser Aufgabe ist es nicht überflüssig geworden, auch nicht nach dem Auftreten Jesu Christi. Denn so wie das Alte Testament unter dem Licht des Neuen gelesen wird, so geschah dies auch seit den ersten urchristlichen Gemeinden umgekehrt, indem sie stets auf das Alte Testament Bezug nahmen. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, Novum in vetere latet et in novo vetus patet. Das heißt übersetzt, das Neue Testament ist im Alten verhüllt, das Alte im Neuen enthüllt. Die Einheit der beiden Testamente ist unhintergehbar. Alter und neuer Bund gehören zusammen, entspringen sie ja dem einen Willen Gottes, sich dem Menschen zu offenbaren. Und zwar als Gott der Lebenden und als Gott der Liebe, der die Verbindung zu den Menschen will. Dies hat freilich in Jesus Christus und dann ab dem Christusereignis entstehenden Schriften in seiner endgültigen und höchsten Form sich gezeigt.
In unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol befassen wir uns mit der Heiligen Schrift als Grundlage des Glaubens. Wie die Bibel über Jahrhunderte hinweg zusammengetragen wurde und warum sie sich in ein altes und in ein neues Testament einteilt, ist das Thema unserer heutigen Katechese. Zu Gast ist ein junger Priester, Kaplan Robert Paulus. Freuen wir uns nun gemeinsam auf den dritten Teil des Vortrags von Kaplan Robert Paulus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun, so denke ich, herausgestellt, dass das Alte Testament als wahres Wort Gottes von den Christen verehrt werden darf und auch Verehrung findet. Nun gilt dies natürlich auch für die Schriften des Neuen Testaments, deren zentrales Thema Jesus Christus ist, der menschgewordene Sohn Gottes, seine Taten, seine Lehre, sein Leiden und seine Verherrlichung sowie die Anfänge seiner Kirche unter dem Walten des Heiligen Geistes, wie es der Katechismus sagt. Dies klingt sehr feierlich, fast schon liturgisch. Das ist auch sicher dem Inhalt nach angemessen. Doch tut es bei dieser hohen Sprachebene auch mal ganz gut zu schauen, wie man es anders sagen könnte. Der neu erschienene Jugendkatechismus, JUKAT, ist da sicher eine gute Wahl, wie mir scheint. Ich lese Ihnen aus der Erläuterung zu der dortigen Nummer 18 vor. Dort heißt es frank und frei, Jesus ist alles, was Gott uns sagen möchte. Das ganze Alte Testament bereitet die Menschwerdung Gottes vor. Alle Verheißungen Gottes finden in Jesus ihre Erfüllung. Christsein heißt, sich immer tiefer mit dem Leben Christi verbinden. Dazu muss man die Evangelien lesen und leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie das gemerkt? In den drei kurzen Sätzen hintereinander spricht der JUKAT, der Jugendkatechismus, vom Alten Testament, vom Neuen Testament und dann geht es gleich um eine Aktualisierung. Christsein heißt, sich immer tiefer mit dem Leben Christi verbinden. Worum es im heutigen Beitrag geht, ist die Erkenntnis, die diesen Abschnitt prägt, der ja vom Neuen Testament handelt. Denn darin, so glaube ich, drückt sich etwas von der Erfahrung der ersten Jünger aus, die durch die Begegnung mit der Person Jesu Christi und Kontakt zu seinem Leben, seiner Lehre, aber eben auch zu seinem Leiden, Tod und Auferstehen erkannt haben, Das hat etwas mit meinem persönlichen Leben zu tun. Wir, die wir heute über das Alte und Neue Testament nachdenken, betrachten das oft genug als eine intellektuelle Aufgabe. Dabei geht es um weitaus mehr. Schön ins Wort gebracht hat dies die heilige Theresia von Kinder Jesu, die sagt: Vor allem das Evangelium spricht mich während meiner inneren Gebete an. In ihm finde ich alles, was meiner armen Seele Not tut. Ich entdecke darin stets neue Einsichten, verborgene, geheimnisvolle Sinngehalte. Das ist kein Wunder, möchte man sagen, dass die heilige Theresia von Lisieux vor allem vom Evangelium spricht. Ist dieses ja das Herzstück aller Schriften, weil es das Hauptzeugnis für das Leben und die Lehre des fleischgewordenen Wortes unseres Erlösers ist. Jesus Christus selbst ist die Mitte der Evangelien, wie es im Katechismus unter 139 heißt. Wie im ersten Teil gesagt, kennt die Kirche die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Irenäus von Lyon, in der Zeit der Kirchenväter, der ersten Kirchenschriftsteller, spricht vom viergestaltigen Evangelium. Die Evangelien sind apostolischen Ursprungs, das heißt, reichen in ihrer Entstehungsgeschichte mehr oder weniger in die Zeit hinein, in der noch die erste Jüngergeneration lebte. Interessanterweise, und das ist fast nun doch ein Wunder, hat sich die Kirche immer dagegen gewehrt, aus den vier Evangelien, von denen ja Markus, Matthäus und Lukas viele einzelne Begebenheiten in Übereinstimmung und sehr ähnlich berichten, diese zu einem einzigen Text zu verschmelzen. Die Kirche steht zu der Viergestaltigkeit der einen frohen Botschaft, auch wenn es gegenüber Angriffen von Nichtchristen damals, doch wahrscheinlich heute, weitaus einfacher wäre, einen Text zu haben. Auch heute ist es noch eine der Aufgaben für die Exegese, Unstimmigkeiten zwischen den Evangelien zu erklären. Warum also doch das Bekenntnis zur Viergestaltigkeit? Die Antwort liegt darin begründet, dass die Kirche in den Evangelien von Gott diesmal in höchstem Maß inspirierte Schriften versteht, die von den Verfassern nach der nichtschriftlichen Lehrtätigkeit Jesu und basierend auf der mündlichen Überlieferung der Apostel geschrieben wurden, indem sie, wie es der Katechismus sagt, manches aus dem vielen auswählten, das entweder mündlich oder schon schriftlich überliefert war, indem sie anderes zusammenfassten oder mit Rücksicht auf den Stand der Kirchen erklärten, indem sie schließlich die Form der Verkündigung beibehielten, doch immer so, dass sie uns Wahres und Aufrichtiges über Jesus mitteilten. Und der Glaube erkennt in den vier Evangelien Glaubenszeugnisse, die historisch zuverlässig überliefern, was Gott getan und gelehrt hat. Es ging den Evangelisten nicht um eine historische Biografie Jesu, sondern um die Verkündigung der frohen Botschaft in verschiedener Umgebung zu verschiedenen Gruppen. Eine Botschaft, die keine Erfindung ist, sondern historisch, faktisch, gleichsam geerdet ist. Neben dem Leben Jesu sind auch Ereignisse wie die Auferstehung nicht bloß Glaubensgeheimnisse, in dem Sinn, dass sie nicht faktisch geschehen wären. Beispiel für ein irriges Verständnis, Beispiele finden sich da viele, eines mag genügen. In den 60er Jahren veröffentlichte Willy Marxen eine Abhandlung über die Auferstehung Jesu, in der er sagt, Jesus sei sozusagen bildlich in den Glauben der Jünger hinein auferstanden. Das ist vom katholischen Standpunkt des Glaubens aus einfach zu wenig. Die Verfasser der Evangelien haben ausgehend von eigenen Erfahrungen geschrieben und aufgrund des Kontakts mit authentischen Zeugen. Die übrigen Schriften des neutestamentlichen Kanons, also die Apostelgeschichte, die Paulusbriefe, die katholischen Briefe und die Offenbarung, werden im Katechismus zwar in der Liste genannt, wir finden aber nicht viele Erläuterungen zu diesen Schriften, die sich an das Herzstück, also an die Evangelien, anschließen. Wir können diese Schriften wohl in dem Ausdruck Anfänge der Kirche sehen. Die Anfänge der Kirche und ihrer Ausbreitung, aber auch ihre endzeitliche, glorreiche Vollendung, wie es in De Verbum, also der Offenbarungskonstitution heißt, steht in Rückbesinnung und Beziehung auf das Christusereignis. Das ist das Thema der Apostelgeschichte, der Briefe und der Offenbarung des Johannes. Auch die Zusammenstellung der Schriften des Neuen Bundes, der neutestamentliche Kanon, ist nach christlichem Glaubensverständnis vom Heiligen Geist inspiriert. Der heilige Apostel Paulus schreibt da im Brief an die Galater: Wer euch ein anderes Evangelium verkündet, als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das Evangelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaut man auf die Anfänge der Kirche, so erkennt man, wie die Apostel und später die Kirchenväter in noch systematischerer Weise in ihrer Verkündigung die Heilige Schrift auf Jesus Christus hinlasen und von ihm her verstanden. Vielleicht haben Sie auch schon mal davon gehört, dass unter anderem die Reihenfolge der biblischen Schriften des Alten Testaments, wie wir sie in unserer Bibel finden, nicht mit der Reihenfolge der hebräischen Bibel zusammenfällt, wie sie von den Juden bis heute benutzt wird. Ich kann an dieser Stelle nicht auf die Einzelheiten eingehen, doch sollten wir uns die Grundabsicht, die Intention vor Augen halten, welche die drei Teile des Alten Testaments, nämlich Tora, geschichtliche und weisheitliche Schriften und Propheten, in eben dieser Reihenfolge zusammenstellt. Tora, Schriften, Propheten. In der hebräischen Bibel stehen die Propheten hinter den fünf Büchern Mose, der Tora. Sie sind damit hauptsächlich deren Interpreten und Ausleger. Im christlichen Verständnis aber sind die Propheten diejenigen, die auf Jesus Christus, den Messias, hinweisen. Genau deshalb schließen sich nahtlos gleichsam an die Prophetenbücher, das letzte in der katholischen Bibelausgabe ist Malachi, die Evangelien an, wobei Johannes, der Täufer, die letzte der großen Prophetengestalten ist, der es schon geschenkt ist, dem Messias zu begegnen. Diese Hinordnung des Alten Testaments auf das Christusereignis ist deshalb möglich, weil es eine Einheit der beiden Teile gibt. Der Katechismus führt das aus, indem er sagt, die Einheit der beiden Testamente ergibt sich aus der Einheit des Planes und der Offenbarung Gottes. Das Alte Testament bereitet das Neue vor, während dieses das Alte vollendet. Beide erhellen einander, beide sind wahres Wort Gottes. Und genau hier finden dann auch die sogenannte Typologie ihren Ursprung. Das heißt, wo in den Werken Gottes im Alten Testament Typoi, das griechisch Vorformen dessen gefunden werden, was Gott in der Fülle der Zeit in Jesus Christus vollbracht hat. Das Alte Testament hat dabei aber seinen eigenen Offenbarungswert und das darf nicht vergessen werden. Die Kirche hat sich zu jeder Zeit dagegen gewehrt, das Alte Testament als überholt zu betrachten, wie ich an anderer Stelle schon sagte. Denn eben das Alte Testament hat seinen Offenbarungswert. Es bleibt das Zeugnis vom ersten Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Grundfrage, warum gibt es ein altes und ein neues Testament, ist schon indirekt geklärt worden. Ich will es zum Schluss dieser Sendung noch einmal ausdrücklich tun und damit auf das Zitat Søren Kierkegaard vom Anfang zurückkommen. Die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Da Liebe viele Ausdrucksformen kennt, ist es einsichtig, dass die Bibel nicht ein einziges Buch ist, sondern aus vielen Schriften besteht, geschrieben von Menschen, die in ihren Büchern davon berichten und Beispiele und Ereignisse wiedergeben, an denen man sieht, hier wirbt Gott um sein Volk. Ist nun mit dem neuen Bund ein neuer Liebesbrief verfasst worden? Nein. Die Liebe Gottes zum Menschen hat sich nicht geändert, auch wenn verschiedene Generationen an Menschen nicht bereit waren, den Bund mit Gott zu halten. Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund, zwischen den zwei Seiten des einen Liebesbriefes, ist der, dass bei der zweiten Seite des Briefes der Urheber Gott gleich mitgekommen ist, als Mensch. Es ist der ultimativste Liebesbeweis, durch den Gott dem Menschen nachgeht, bis hinein in den Tod. Diese ultimative Liebe, wie ich es nennen möchte, hat auch nochmal die Perspektive geöffnet, wer das Gegenüber dieser Liebe ist. Zum auserwählten Volk gehören alle, die an ihn glauben. Die Botschaft des Evangeliums gilt allen Menschen, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, für alle gestorben ist. Viele, nicht alle, haben dies erkannt und für ihr Leben angenommen. Ihnen ist aufgrund ihrer positiven Antwort, das heißt aufgrund des Glaubens, Rettung verheißen. Was hier so technisch nüchtern klingt, hat der heilige Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser so großartig ins Wort gebracht. Diesen Hymnus will ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch zum Abschluss mit auf den Weg geben. Gott der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Und einige Verse weiter heißt es: Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. So wie die Bibel unter der Inspiration des Heiligen Geistes zusammengestellt wurde, in der das Wort Gottes gleichsam wohnt, so sind auch wir im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut, liebe Hörerinnen und Hörer, in der das Wort Gottes Platz finden soll. Hierzu begleite und ermutige Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, immer neu Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne Sie und euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Herr Kaplan Paulus, dass Sie uns heute den großen Wert der Bibel neu bewusst gemacht haben.
Bitte schön, gern geschehen.
Wir laden Sie, liebe Hörer, ein, die Texte des Katechismus über den Schriftkanon auch nochmals zu Hause nachzulesen. Sie finden sie ab Nummer 120 auf Seite 67 in der deutschen Ausgabe des Katechismus von 2003. Mein Name ist Monika Bargett. Ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren und freue mich auf das nächste Mal. Ihnen alles Gute.